Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und jetzt legen wir los.
Was die deutsche Malerei zwischen 1874 und 1924 ist oder war, lässt sich gar nicht so genau beantworten und hängt von der herrschenden Kanonisierung ab. Daher ist es spannend, sich vergangene Bewertungen anzuschauen. Wie gut, dass im Jahre 1924 in München eine Ausstellung mit dem Titel »Die deutsche Malerei in den letzten 50 Jahren« gezeigt wurde, von der das Hamburger Fremdenblatt am 21. August 1924 berichtete. Für das Blatt hatte der Kunsthistoriker Viktor Dirksen diese Zusammenstellung besucht und die dortige Auswahl reflektiert. Dirksen hatte in Berlin studiert und fand 1919 Anstellung als Assistent und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hamburger Kunsthalle. Und eigentlich erfahren wir dann doch mehr über die Vorlieben des Kunstkritikers als über den Kanon des Museums, da dieser weite Teile der Moderne in seinem Bericht ausklammert. Rosa Loy liest für uns diesen 100 Jahre alten Rückblick.
Die Münchener Ausstellung. Deutsche Malerei in den letzten 50 Jahren. Von Viktor Dirksen. Die regelmäßigen Besucher der Hamburger Kunsthalle werden bei ihrem Rundgang durch die neuere Abteilung einige der bekanntesten Werke der Sammlung vermisst haben, wie Leibels »Frauen in der Kirche« und Gräfin Treuberg, Liebermanns »Selbstbildnis«, Udes Kinderstube. Diese und noch einige andere Bilder sind verreist, und zwar nach München, in die Staatsgalerie am Königsplatz, wo sie einen hervorragenden Platz in der dortigen Ausstellung »Deutsche Malerei in den letzten 50 Jahren« einnehmen. Zum Ersatz für den Ausfall schickte uns die Generaldirektion der Bayerischen Staatsgalerien drei Van Goghs, darunter das ergreifende Selbstbildnis seiner letzten Jahre, das er Paul Gauguin schenkte, zwei Cézannes, einen Renoir und einen Munch. Jeder, der den Saal der französischen Impressionisten jetzt gesehen hat, wird der Bayerischen Galerieverwaltung für diesen Austausch, wie er bisher nicht üblich war, Dank wissen. Wenn man auch die Bilder von München her kannte, in dieser uns vertrauten Umgebung wirken sie noch stärker und geben dem ganzen Saal ein neues Aussehen. Es dürfte schwer sein, in einem deutschen Museum zurzeit eine glänzendere Vertretung der wichtigsten malerischen Periode Frankreichs im 19. Jahrhundert zu finden. Die Bilder waren in München verfügbar, weil die ganze Staatsgalerie für die Ausstellung freigemacht worden ist. Sie ist im Augenblick so etwas wie ein Idealmuseum der deutschen Malerei vom Ende des 19. Jahrhunderts. Denn deutsche und Schweizer Museen und Privatsammlungen haben Glanzstücke zur Ausstellung hergegeben. Die Möglichkeiten waren also unbegrenzte. Dass sie nicht ganz in Erfüllung gingen, liegt an den Bindungen, denen die Leitung in München sich nicht entziehen konnte. Denn, um es vorwegzunehmen, die Auswahl der Bilder war nicht in allen Fällen glücklich. Gedacht war die Ausstellung als Auswahl des Besten der Epoche. Dieser Gesichtspunkt ist leider nicht streng genug innegehalten worden. Außerdem ist für unser Empfinden die Münchner Malerei zu stark betont. Der künstlerische Lokalgeist Münchens, der mit Lenbach nicht gestorben ist, war auch hier mächtiger als die historische Gerechtigkeit. So hat manches Bild Aufnahme gefunden, das fortgeblieben wäre, wenn die Ausstellung nicht gerade in München veranstaltet worden wäre.
Menzel fehlt leider ganz. Seine künstlerische Bedeutung liegt vor den 70er Jahren. Trotzdem hätte er wenigstens mit wenigem angedeutet sein müssen. Die Ausstellung setzt mit ein paar Böcklins ein, die die verschiedenen Seiten seines großen Talentes zeigen. Der machtvoll komponierte Kentaurenkampf aus Basel, eine Landschaft und Figürliches. Böcklin gilt aus der Mode, sehr mit Unrecht, die Zeit ist nicht mehr fern, in der man seinen Wert wieder von Neuem erkennen wird. Zugegeben, dass seine Farbe oft brutal ist, aber seine ursprüngliche Schöpferkraft zusammen mit seiner poetischen Wirklichkeitsumdeutung machen ihn zu einer einzigartigen Künstlerpersönlichkeit. Kein Maler vor ihm hat so tief das Wesen des Meeres und der Tierwelt erfasst. Interessant war der Vergleich mit Thoma, dessen Bilder im gleichen Saal hängen. Auch er ist Dichter, Lyriker, wo Böcklin dramatisch ist. Beide waren in ihrer Münchner Zeit befreundet. Beide sind ausgesprochen deutsche Künstler. In dem einen verkörpert sich unser uralter Hang zur Romantik, in der Kunst des anderen das Sinnige, Träumerische des deutschen Gemüts. Die Auswahl der Thomasschen Werke ist besonders schön. Den Hauptanziehungspunkt der Ausstellung bildet Leibl, dessen ganze Entwicklung sich hier vor dem Beschauer ausbreitet. Unsere drei Frauen sind und bleiben eine seiner größten Leistungen, vielleicht eine der großartigsten der deutschen Malerei überhaupt. Leibl ragt in der Ausstellung wie ein Turm hervor. Das bis ins Letzte hinein gefühlte malerische Handwerk hat hier seinen Gipfelpunkt erreicht. Um ihn schart sich der Kreis seiner Freunde. Alt, Hirt Dufresne, Schuch, Trübner, Haider, Sperl. Alle diese Künstler führen in ihrer Weise Leibls Tradition fort und tragen die hohe Münchner Malkultur bis ins neue Jahrhundert hinüber. Wie hoch diese Kultur war, lässt sich gut beobachten an den Werken der Löfts, Zimmermann, Defregger, Albert von Keller und vieler anderer. Gerade die kleinen Bilder dieser Künstler, die mehr den Charakter einer Studie tragen, sind es, die unsere Aufmerksamkeit fesseln. Es sind Dinge darunter von einer wundervollen Zartheit, wie Kellers Klavierkonzert in tauben, grauen und blauen Tönen, tausendmal künstlerischer als seine riesenhafte Auferweckung von Jairi Töchterlein, die ein paar Räume weiterhängt. Diese ersten Säle zu durchwandern bereitet höchsten Genuss. Hier ist die Aufgabe ganz geglückt, das Beste der Malerei der Epoche zu vereinen. Hier herrscht eine einheitliche künstlerische Anschauung von höchster Potenz, die sich ebenbürtig neben französische Malerei stellen kann. Wie eine einsame Insel nimmt sich Marais in der Ausstellung aus, dessen Triptychen, die an ihrem Platz geblieben sind, durch einige Staffeleibilder ergänzt wurden. Ein Klang aus einer anderen Welt. Nichts verbindet ihn mit der Münchner Lokaltradition. Altmeisterlich wirken seine Bilder, seine Ekloge lässt an Palma Vecchio denken. Auf einem Leibl'schen Bild ruht das Auge mit einem fast fühlbaren physischen Wohlbehagen. Man meint, über einen weichen Samt zu streichen. Vor den Marais'schen Werken sind wir durch die Größe des Gedankens, durch die Strenge der Formulierung ergriffen. Das malerische Handwerk interessiert uns nicht. Es ist durch den Formwillen unterworfen. Man kann sagen, vergewaltigt. Es wird immer ein Rätsel bleiben, dass ein Deutscher solche Werke schaffen konnte. Allein die wenigsten Besucher der Ausstellung werden den Weg zu seiner Kunst finden. Der Gegensatz kann nicht größer gedacht werden, wenn man im folgenden Raum das hohle Pathos der Stuck'schen Vertreibung aus dem Paradies sieht. Hier ist trotz des Riesenformats nichts von Größe, alles Theater und Pose, weil die große Anschauung fehlt. Auch auf die vielen Sambergers, auf Wenglein, Peach, Erler, Young und viele anderen würden wir gern verzichtet haben. Über die letzten Säle des Erdgeschosses könnte man der reife Impressionismus schreiben. Sie umfassen die Werke Udes, Korins, Slevogts und Liebermanns, die sich zu einer geschlossenen Gruppe abrunden. Der Leibl-Thoma-Kreis, abgesehen vom späten Trübner, respektiert noch die gebundene Oberfläche, liebt die tonige Malerei. Mit den Freilichtbildern Udes bricht von Liebermann herkommend die Helligkeit in die süddeutsche Malerei ein. Dafür boten unsere Kinderstube, die Trommelübung aus Dresden von Ude, interessante Beispiele. Seine und Liebermanns Entwicklung aus dem Naturalismus kommt gut in der Ausstellung heraus. Ude ist überhaupt stark hervorgehoben, mit Recht. Er ist neben Liebermann der stärkste Vertreter der neuen Richtung. Korinth ist der folgende achteckige Saal eingeräumt. Sein unbändiges Temperament zeigt sich hier in einigen großen Leinwänden von seiner glänzendsten Seite, vor allem in einem herrlichen Blumenstück von überquellender Farbenpracht und dem Bildnis Rittners als Florian Geier. Liebermann tritt daneben ein wenig zurück. Am schönsten ist ein Altmännerhaus. Von Slevogt sieht man gegenüber den weißen Dondrat als Don Juan und mehrere sehr schöne, manchmal an Munch gemahnende Landschaften. Die Expressionisten hat man in den Oberstock verbannt, wo früher die Sezessionsgalerie hing. Der lange Raum ist durch Scherwände aufgeteilt, ohne dadurch wesentlich gewonnen zu haben. Merkwürdig war die Beobachtung, dass die meisten Besucher die moderne Malerei noch immer als Lachpille auf sich wirken lassen. Die bekannten Namen sind wohl vertreten, aber es sind nicht gerade die besten Bilder gewählt und den zweiten größten ist zu viel Platz eingeräumt. Man fühlt, die Leitung der Ausstellung war hier nicht mit dem Herzen bei der Sache. Die Ausstellung bildet so etwas wie eine Fortsetzung der Berliner Jahrhundertausstellung von 1906, allerdings in den durch den beschränkten Raum und die schwierigen Zeitverhältnisse gebotenen Grenzen. Man kann nicht sagen, dass sie etwas Endgültiges geleistet hat. Es war auch nicht ihre Aufgabe, wie die jener Veranstaltung unbekannte Strecken der Entwicklung der Kunstgeschichte nahezubringen. Dazu übersehen wir die letzten 50 Jahre zu gut. Ihre Möglichkeiten lagen in der Darbietung allerhöchster Qualität. Dazu brauchte es auch keiner größeren Räumlichkeiten. Auf die Expressionisten hätte man gern verzichten können, dafür könnte die Sezession sorgen. Es ist aber nicht richtig, wenn man behauptet, die Entwicklung würde nicht klar auf der Ausstellung. Wer Augen und guten Willen hat, sie sich klar zu machen, sieht sie. Darum ist die Ausstellung für jeden Kunstfreund im höchsten Grade sehenswert und lohnend. Nur wünscht man, wenn die Ansätze da sind, dass auch das Letzte versucht wird. Und das ist die Forderung an die höchsten Ansprüche. Weniger wäre mehr gewesen. Vergleicht man den Inhalt der Ausstellung mit dem, was in Frankreich in den letzten 50 Jahren entstanden ist, so sieht auf den ersten Blick die Leistung unseres westlichen Nachbarn glänzender aus. Die Bilder Manets, Renoirs, Monets, Cézanne tauchen vor unseren Augen auf. So verschiedene Persönlichkeiten sie scheinen, so eint sie doch bis zu den modernsten hinunter die feste Tradition der romanischen Formbegabung. Bei uns hält wohl gleiche künstlerische Weltanschauung eine Zeit lang eine Gruppe von Künstlern zusammen, die dann ebenso bald, jeder auf ihre Weise, sich zur eigenen Form durchringen. So sieht eine solche Ausstellung wie die Münchner viel reicher und zugleich zersplitterter aus als eine französische derselben Periode. Das ist sehr charakteristisch. Bei den Franzosen wird man vielleicht ein höheres Durchschnittsniveau finden. Die Begabungen reichen sich die Hand. Bei uns fällt die Entwicklung oft auseinander. Der Wechsel der Richtungen macht sich stärker nach außen bemerkbar. Jeder geht mehr seinen eigenen Weg. Dieser Reichtum des deutschen Wesens, die völlige Unmöglichkeit des Sich-in-Szene-Setzens, der Hang zur poetischen oder sinnigen Verklärung der Wirklichkeit, die auf den Bildinhalt nie ganz verzichten kann, alle diese Züge treten dem Besucher klar ins Bewusstsein. Darum ist es letzten Endes unwesentlich, ob der oder jener Künstler in der Ausstellung fehlt. Das reiche Bild der deutschen Seele kommt auch so zur vollen Entfaltung.
Menzels Hand hält den Farbtopf, mein lieber Mann, malt anstelle eines leiblichen Autogramms mit feinstem Sleevogt auf die Leinwand auf den Tag genau @postio.de. Also schreibt uns. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.